wir zurzeit für Katrin.
Das NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
Die Bundesregierung hat sich auf ein geändertes Heizungsgesetz geeinigt. Bei der Maritimen Konferenz in Emden geht es heute unter anderem um das Thema Sicherheit. Und VW kündigt nach dem neuen Gewinneinbruch einen zusätzlichen Sparkurs an. Das war ein Thema, das viele verunsichert und auch verärgert hatte. Das sogenannte Heizungsgesetz, beschlossen unter der vorherigen Ampelregierung und dem damaligen Wirtschaftsminister Habeck. Der wollte damit Klimaschutzauflagen zum CO2-Ausstoß gerecht werden, die es schon gab. Der Fokus unter anderem auf Wärmepumpen hatten aber zu vielen Missverständnissen und auch Frust geführt. Die aktuelle Regierung hat dieses Gesetz jetzt wieder geändert und die Vorgaben gelockert. Hausbesitzer dürfen danach auch weiter neue Öl- und Gasheizungen einbauen, sollen sich dann aber auch an den höheren Verbrauchskosten beteiligen. Mario Kubina, NDR 2 Berlin, was bedeutet das jetzt also für Vermieter?
Ja, das ist eine Premiere, sagt die Bundesjustizministerin von der SPD. Vermieter müssen sich nach diesem Kompromiss, der jetzt bekannt wurde von den Koalitionären, eben zum ersten Mal an Nebenkosten beteiligen. Nämlich dann, wenn sie in Zukunft neu einbauen, eine fossile Heizung, die mit Öl oder Gas betrieben wird. Das ist ja möglich. Nach den Reformplänen von Schwarz-Rot ist noch nicht in Kraft getreten, das Gesetz soll aber so kommen. Und jetzt ging es eben darum, die sozialen Folgen, die das möglicherweise hat, abzufedern. Das sieht dann so aus, dass eben zusätzliche Kosten, beispielsweise durch einen CO2-Preis, der ja dann zu zahlen ist auf fossile Energie und der auch steigen wird, oder das Biogasanteile, die vorgeschrieben sind, auch bei fossilen Heizungen künftig, dass das 50-50 aufgeteilt wird auf Vermieter und Mieter.
Wie weit entlastet das dann die Mieter?
Ja, also es ist eine hälftige Aufteilung. Diese Zusatzkosten, die bleiben nicht allein bei den Mietern hängen. Deswegen sagt auch der Mieterbund jetzt in einer ersten Reaktion, das sei ein wichtiger Schritt hin zu mehr Fairness. Aber der Mieterbund hätte sich einen Heizkostendeckel insgesamt gewünscht. Denn das, was jetzt 50-50 aufgeteilt wird auf Mieter und Vermieter, das sind bestimmte Preisbestandteile. Das betrifft aber nicht die Preise für fossile Energie an sich. Also wenn Öl und Gas an sich teurer werden, dann wird das von diesem Kompromiss nicht abgefedert.
Um das nochmal zu erklären, wodurch steigen die Kosten fürs Heizen mit fossilen Brennstoffen künftig weiter an?
Naja, das liegt zum einen an der Marktlage. Wir sehen es ja gerade im Persischen Golf. Da geht praktisch nichts mehr, was Öltransporte angeht. Und das wirkt sich auf Energiepreise aus. Genauer gesagt auf Preise für fossile Brennstoffe. Und das zweite ist, der Staat will ja auch nach wie vor eine CO2-Steuer erheben. Tut das auch, um eben die Energiewende weiter voranzutreiben. Und das macht dann den Einsatz fossiler Brennstoffe für die Verbraucher noch zusätzlich teurer.
Dankeschön, Mario. Mario Kubina, NDR 2 Berlin. Die deutschen Seehäfen sind von ganz entscheidender Bedeutung. Das hatte auch Kanzler Merz gestern nochmal gesagt bei der Maritimen Konferenz in Emden. Da geht es zum einen um die Frage, wie die Häfen mithalten können im internationalen Wettbewerb. Ein anderer wichtiger Punkt ist, wie man die Häfen, aber auch Pipelines, Netze und Offshore-Windkraftanlagen schützen kann als kritische Infrastruktur. Die Regierung hat dazu zwar einen sogenannten Aktionsplan vorgestellt. Das Geld, das sich unter anderem die Hafenbetreiber erhofft hatten, das will Kanzler Merz dafür aber nicht geben. Katharina Seiler für NDR 2 in Emden. Wofür bräuchten die Häfen das genau?
Ja, dazu sagt der Präsident des Zentralverbandes der deutschen Seehäfen, mit dem ich gerade gesprochen habe, es sei über ganz viele Jahre auch viel zu wenig in die Häfen investiert worden. Und das heißt, es gibt jetzt einen riesigen Investitionsstau in Milliardenhöhe. Zum anderen haben die norddeutschen Seehäfen aber jetzt auch nochmal zusätzliche Aufgaben bekommen. Zum Beispiel für die Energiewende, nämlich als Anlauf- und Verladepunkt für die Windparks auf See, aber natürlich auch für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Denn wenn militärische Ausrüstung oder auch Truppen ins Baltikum verlegt werden sollen zum Beispiel, dann muss das ja auch vor allem über die Häfen passieren.
Wie gut können die sich also aufstellen?
Ja, im Moment nicht so gut. Das zumindest sagen eben die Betreiber der Seehäfen. Und das ist auch die Position der norddeutschen Bundesländer. Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher hat hier eben auf der Konferenz klargestellt, dass die Absage des Kanzlers an mehr Geld vom Bund nicht das letzte Wort sein darf. Er fordert weitere Gespräche mit dem Bund darüber, wer was finanziert. Denn das, was die Länder für ihre Häfen bezahlen können, das reiche ihm bei weitem gar nicht aus. Tschentscher sagt, die Häfen seien für ganz Deutschland wichtig und dazu habe sich der Bund eben auch in seiner nationalen Hafenstrategie bekannt. Nur habe er die eben damals gar nicht mit Geld unterlegt.
Stichwort Sicherheit, maritime Sicherheit, das ist ja heute auch ein wichtiges Thema. Worum ging es da?
Ja, da geht es zum Beispiel um das große Bekenntnis, dass die Marine und die zivile Schifffahrt viel enger noch zusammenarbeiten müssen. Das sieht man ja jetzt zum Beispiel auch bei dem Seeweg an der Straße von Hormuz. Wenn die Handelsschifffahrt nicht frei fahren kann, dann ist ja der Ruf nach der Marine, da die Wege auch wieder frei zu machen. Also da muss eine engere Verzahnung passieren und dazu gehört zum Beispiel, dass das maritime Sicherheitszentrum in Cuxhaven, das es ja schon gibt, noch gestärkt werden soll und auch ausgebaut werden soll. Also ganz konkret sollen die einfach viel mehr noch ihre Daten untereinander austauschen. Also Daten, die zum Beispiel U-Boote für ein Lagebild erstellen, sollen Zugriff aufbekommen auf Daten der zivilen Schifffahrt, um so besser zu sehen, wer was vielleicht gerade bedroht, um dann in der Folge natürlich auch Windparks oder auch Pipelines schützen zu können.
Dankeschön, Katharina Seiler in Emden. Julian Pawlak ist Experte für maritime Sicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat bei den Kollegen von NDR Info gesagt, warum es wichtig ist, neben den Häfen eben auch die Anlagen wie Windräder, Pipelines und auch Datenkabel unter Wasser zu schützen.
Man sagt, ungefähr 95-99% des Datenverkehrs, also Internet, Finanztransaktionen, laufen über diese Unterseekabel. Nicht über Satelliten oder ähnliches, sondern wirklich die Meere sind damit auch, ja, unterhalb der Wasseroberfläche wichtig für uns. Was auch richtig ist, ist, dass wir diesen Schutz noch mal viel intensiver denken müssen, weil weder die Marine noch die Polizeien sind alleine in der Lage, das alles zu schützen. Auch national, alleine als Deutschland, ist man dazu nicht in der Lage. Das heißt, man muss hier kooperieren, zusammenarbeiten, sowohl mit den internationalen Partnern und auch eben mit der Privatwirtschaft, die ja auch für die Sicherheit von solchen Installationen häufig selbst nochmal zuständig ist.
Das sind deutliche Alarmsignale, die da gerade aus Wolfsburg kommen. Bei Volkswagen ist der Gewinn im ersten Quartal nochmal deutlich eingebrochen. Unterm Strich steht ein Minus von 28,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Torben Hildebrand, NDR 2 Hannover. Warum nochmal dieser deutliche Rückgang?
Dafür gibt's mehrere Gründe. VW verkauft zu wenig Autos und von den verkauften Autos bleibt dann auch noch zu wenig in der Kasse hängen. Volkswagen leistet sich auch weltweit zu viele und auch zu teure Fabriken. Und wenn dann aber gar nicht mehr so viele Autos gebaut werden, dann schrumpft natürlich der Gewinn. Und dazu kommt noch die Weltlage, die US-Zölle, die harte Konkurrenz. Das alles drückt auf die Bilanz.
Und was bedeuten dann jetzt neben dem Sparkurs, den es eh schon gibt, diese harten Zeiten, von denen VW-Chef Blume spricht, vor allem für die Beschäftigten und die Standorte?
Na, das bedeutet, dass sich alle bei VW auf ein neues Sparpaket einstellen müssen. VW will Überkapazitäten abbauen, heißt, Werke müssten vielleicht kleiner werken oder schließen. VW will möglicherweise auch an die Zahl der Automodelle und an die Ausstattung ran. Es ist auch von weniger Entscheidungsebenen die Rede. Auch wenn sich jetzt, du hast es gesagt, viele VW-Beschäftigte, viele Familien Sorgen machen. Erstmal gilt aber für die meisten deutschen Werke eine Jobgarantie bis 2030. Und dann haben wir ja noch das Land Niedersachsen und die Arbeitnehmerseite. Auch die wehren sich gegen Standortschließungen vor der eigenen Haustür. Die Frage ist, was passiert nach 2030? Die Diskussionen gehen jetzt erst los.
Blume spricht ja aber auch von Fortschritten. Wie machen die sich bemerkbar und was können sie bringen?
Ja, es gibt ein paar Lichtblicke, würde ich sagen. Das laufende Sparprogramm trägt Früchte. Es läuft ja gerade ein Jobabbau von etwa 50.000 Stellen bei VW, Porsche und Audi. Das wird sich natürlich auszahlen. Bei den Autobestellungen in Europa, sagt VW, sieht's besser aus. Die Elektroautos verkaufen sich auch immer besser. Aber man muss auch sagen, das alles reicht nicht, um die großen Probleme zu lösen.
Danke, Torben Hildebrand in Hannover.
Und ich sage danke, Katrin Schlass, fürs NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.